Ihr hört Geschichten aus Aarau.
Der Podcast mit Aarauer Blick auf Geschichte.
Willkommen, liebe ZuhörerInnen. Ich bin der Simon.
Und ich bin der Manuel. Wir sind zwei Historiker, die sich jeden Monat eine Geschichte aus der Aarauer Vergangenheit erzählen. Ihr hört jetzt die dritte Folge von unserer Serie 1871, die Internierung von der Bourbaki-Armee in Aarau.
Falls ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, empfehlen wir euch, mit denen anzufangen. Allen anderen wünschen wir viel Vergnügen bei der dritten Folge 1871, die Pocke in Aarau.
Ja Simon, es ist jetzt März und heute vor über 150 Jahren sind die letzten französischen Soldaten in Aarau abgereist in die Heimat nach ihrer Internierung. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende mit dieser Geschichte von 1871. Und du wirst uns jetzt noch sozusagen den Epilog von dieser Internierung erzählen. Um was geht es in dieser Folge, Simon?
Ja, es gibt ganz viele Sachen von dieser Internierung. Aber eine der Folgen, die sich lohnt anzuschauen, ist die Ausbreitung der Pocke, die im Frühjahr im Zusammenhang auch mit der Internierung in der Schweiz stattgefunden hat. Und von dieser Pocke-Epidemie will ich dir erzählen, auch ein bisschen vom Gesundheitssystem in Aarau zu dieser Zeit, weil tatsächlich, als ich mich ein bisschen umgeschaut habe, ja, wie ist man dann dort versorgt worden in dieser Krankheitszeit, findet man in der bisherigen Literatur nicht wirklich viel. Es war auch ein bisschen eine Spurensuche nach der Spital- und Pflegesituation in Aarau um 1870 herum.
Genau, ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt, dass es auch für die Aarauer Bevölkerung alles andere als einfach war, so eine Internierung durchzuführen, wenn da viele so sehr versehrte Soldaten die Stadt fluten, wo man hat müssen Unterstützung leisten. Aber eben genauso die Krankheit war eigentlich fast das Gefährlichste gewesen, auch für die Aarauer Bevölkerung. Weil das ist ja dann eben etwas, wo sich kann ausbreiten kann, wo dann eben auch nach der Internierung noch ein Problem kann darstellen. Darum bin ich sehr gespannt, wie gross das Ausmaß war von dieser Epidemie und ob es da wirklich noch zu zusätzlichem Leid geführt hat quasi für die Bevölkerung.
Ja, ich probiere das natürlich möglichst genau aus den Primärquellen dir wiederzugeben. Es ist wirklich schwierig, da allgemeine Zahlen zu präsentieren, weil das ist auch sehr lokal. Aber wir sind ja da ein bisschen durch das Archiv gezogen und haben doch einiges, glaube ich, zutage gebracht. Allgemein kann man vielleicht sagen, mit der Internierung von der Bourbaki-Armee sind Typhus und Pocken in die Schweiz gekommen. Eine Ausbreitung vom Typhus hat man dann in der Schweiz eigentlich können verhindern. Dort sind vor allem die französischen Internierten daran gestorben, aber die Pocken, die haben sich dann in der Folge auch in der Schweiz ausbreitet. Insgesamt weiss man, dass in der Schweiz 1701 französische Soldaten gestorben sind, die Mehrheit davon an Typhus mit 905. Für die Schweizer Bevölkerung aber, auch für die Behörden, und vor allem auch für das Schweizer Armeepersonal, wo ja die Leute auch die Internierten bewacht und kontrolliert haben, waren es dann vor allem Pocken gewesen, die um sich gegriffen haben. Darum, Manuel, Pocken ist etwas, wo glaube ich, nicht mehr allen ein Begriff ist heutzutage. Mhm. Weil das ist mittlerweile etwas, das der Vergangenheit angehört.
Ich hätte gerade eine Frage, wir haben ja schon mal eine Folge über Malaria gemacht. Aber Pocken haben wir jetzt noch nie genau darüber geredet und ich weiss ehrlich gesagt auch nicht genau, was das überhaupt für eine Krankheit ist.
Ja, das verwundert mich nicht, weil seit 1980 hat die WHO die Pocken für ausgestorben erklärt. Die letzte flächendeckende Impfung in der Schweiz hat 1972 stattgefunden. Das heisst, unsere Jahrgänge sind eigentlich nicht mit den Pocken in Kontakt gekommen oder mit einer Pockenimpfung auch. Du magst dich vielleicht erinnern, möglicherweise bei deinen Eltern oder Grosseltern, dass sie so am Oberarm so eine grössere, runde Narbe haben, die von der Pockenimpfung kommt. Die Pocken selber ist ein hoch ansteckendes Virus gewesen, und zwar in verschiedenen Ausprägungen, verschieden stark. bei rund 95% der Infizierten hat eine Exposition auch effektiv zum Krankheitsausbruch geführt, also wirklich schwer ansteckend. Die Sterblichkeit angeben ist sehr schwierig, weil es abhängig ist von der Immunisierung von der Bevölkerung, also wie viele Leute sind geimpft oder wie viele sind schon mal an den Pocken erkrankt und haben es überstanden. Aber auch die hat relativ grosse Sterblichkeit erreicht. Bei dieser Zeit schätzt man so um die 20%.
Okay, also das ist schon noch recht viel.
Ja, hat dann auch mit der Zeit abgenommen, aber eben, da werden verschiedene Zahlen auch umgereicht dazu. Die Pocken selber sind eigentlich ein ständiger Begleiter so in der Menschheitsgeschichte gewesen, auch gerade in Europa. Vor allem bis Ende 18. Jahrhundert hat ein Grossteil von der Bevölkerung mal in ihrem Leben die Pocken gehabt. Auch berühmte Persönlichkeit aus dieser Zeit, wie der Goethe, die Maria Theresia, der Mozart oder der Haydn, sind an der Pocken erkrankt und teilweise auch von der gezeichnet gewesen nachher. Es ist immer wieder epidemisch auftreten in unseren Breiten, also all paar Jahre, und hat dann aber auch die Mehrheit, vor allem Säuglinge und Kleinkinder, betroffen, die sehr gefördert waren, an denen zu sterben. Die Übertragung der Pocken ist Tröpfcheninfektion, also mit Husten, Niesen, Reden, vor allem über kurze Distanzen, und sind aber auch möglich gewesen, zum Beispiel durch direkten Kontakt mit Verletzungen oder über indirekten Kontakt mit kontaminierten Gegenständen, also zum Beispiel Bettwäsche, wo man da berührt hat und sich vielleicht ins Gesicht gelenkt hat oder auf die Schleimhäute gekommen.
Das kann man sich ein bisschen ähnlich vorstellen wie bei der Grippe, so die Übertragung.
Ich denke, das ist vergleichbar. Der Verlauf von der Pocken, der fährt an mit Schüttelfrost, man hat höchstes Fieber, Erbrechen, Kopf- und Gliederschmerzen, und nach 2 bis 3 Tagen tritt dann ein Ausschlag auf, wo namensgebend ist, weil am Körper entstehen so Rötungen, die anschwellen am Schluss zu so erbsengrossen Blasen oder Blattern. Darum bei uns hat man in dieser Zeit auch oft von der Blatternkrankheit geredet, weil das wirklich so grosse Böllen gibt, wo Flüssigkeit gefüllt ist, wo sehr schmerzend ist auch. Und der Rand oder der Hof von diesen Blattern ist dann vereitert. Für die, die das genau sehen wollen, wir finden durchaus auch Bilder im Internet. Es sieht nicht sehr schön aus. Nach ca. 2 Wochen fängt das an abklingen. Im Laufe dieser Krankheit gibt es aber auch Nebenerscheinungen, wie zum Beispiel akute toxische Psychose, also dass zum Beispiel Kranke aufstehen und ihr Bett auch verlassen und rumlaufen, was jetzt auch gerade für Krankheitsverhinderung oder die Übertragung nicht gerade förderlich ist. Hirnhäute werden gereizt, also man hat auch Symptome von Hirnhautentzündungen, und Leute, die daran sterben, ist das normalerweise so am 8. oder 9. Tag gewesen. Auch wenn man Pocken überstanden hat, ist es so, dass die Einheit können auch mit längerfristigen Folgen belasten. Charakteristisch sind oft die Pockennarben. Taubheit, Erblinden oder Lähmungen sind auch möglich gewesen. Die sehr unangenehme Krankheit hat man aber eigentlich schon früh auch angefangen zu bekämpfen. Erste Impfmassnahmen hat es schon im 17. Jahrhundert gegeben, also eigentlich fast 200 Jahre vor unserer Geschichte. Angewendet hat man dort die sogenannte Variolation. Dort hat man Schorf von der Haut von kranken Personen auf gesunde übertragen und in Kontakt gebracht. Und das hat dann leichtere Infektionen ausgelöst. Es war aber auch ein sehr risikoreiches Unterfangen gewesen, weil du kannst dir das vorstellen, das ist schwer zu steuern und zu kontrollieren. Aber es war so eine erste Möglichkeit gewesen, sich mit einer, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, Impfung mit dieser Variolation zu schützen.
Das ist eigentlich eher so eine Art ein Immunschutz, weil man die Krankheit schon mal in leichterer Form überstanden hat, im besten Fall.
Genau. Der grosse Schritt war nach 1798, gewesen, wo der Edward Jenner in England die erste Pockenimpfung, vielleicht im Sinn, wie man es heute kennt, durchgeführt hat, wo man dann auch die sogenannte Vakzination nennt. Er hat nämlich festgestellt, dass Bauern im Umgang mit ihren Kühen an einer leichteren Variante, der sogenannten Kuhpocken, erkrankt sind und durch das aber gegen die Menschenpocken immun gewesen sind oder nicht mehr erkrankt sind. Er hat dann auf das aber von diesen Kühen angefangen, sogenannte Schutzimpfung zu entwickeln, indem er die Flüssigkeit, die Kuhlymphe rausgezogen hat und gesunde Menschen injiziert. Mhm. Auch das war aber immer noch auch mit Risiken behaftet gewesen, weil gerade die Lanzetten, also die Nadeln, die haben auch verunreinigt sein. Dort hast du dir auch können andere Krankheiten dabei dann einfangen, wie zum Beispiel Syphilis. Also es war immer noch unsicher gewesen oder hat gewisse Risiken geborgen, aber hat dazu geführt, dass gerade bei Geimpften die Rate von Sterblichkeit und so abgenommen hat.
Stell mir jetzt auch nicht so angenehm vor, so Lymphflüssigkeit von Kühen initiiert zu bekommen. Wisst ihr jetzt glaube ich auch nicht, was ich da gemacht hätte, wenn ich vor der Wahl gestanden wäre.
Impfdiskussionen sind auch in dieser Zeit schon geführt worden. Viele deutsche Staaten haben damals dann auch die Impfpflicht eingeführt. Zum Beispiel Staaten wie Bayern oder Baden-Württemberg haben das gemacht. Durch das sind dann auch die Pockenausbrüche reduziert worden. Also man kann das auch nachher zeichnen, wie bei den Gebieten, wo eine Impfpflicht damals eingeführt haben, bei solchen Epidemien weniger stark betroffen gewesen sind. Was ich gefunden habe, um vielleicht zu schauen, wie ist das so in Aarau oder da in der Region gewesen. Ich habe da jetzt einfach Zahlen vom Bezirksarzt Nieriker gefunden, wo in der Mitte vom 19. Jahrhundert, also kurz vor 1870, ein bisschen die Fälle aufgelistet hat, die im Bezirk Baden gewesen sind. 1858 hat es 54 Pockenfälle gegeben, dann 1859 bis 63 keine, 1864 2, 1865 1, 1866 3, 1867 sind es 38 gewesen und die Fälle haben etwa 5% von allen Todesfällen im Bezirk ausgemacht. Mhm. Also du siehst, die Pocken sind einfach rum, aber es ist nicht jetzt ein riesen Ausbruch jeweils. Gehen wir ins Jahr 1871 auf Aarau. Um 1870, auch schon vor Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges, sind Pocken in einer etwas stärkeren Form bereits in Deutschland und Frankreich kursierend. Und bereits im Januar 1871 hat man in Aarau vereinzelte Pockenfälle nachgewiesen. Also es ist jetzt nicht so, dass man kann sagen, die französischen Soldaten haben die Pocken auf Aarau gebracht, die sind schon da gewesen, aber eben, wenn man dann ein bisschen die Fälle anschaut, vor und nach dieser Internierungszeit, merkt man schon, währenddessen gibt es einen enormen Anstieg. Also mhm. Die haben möglicherweise eine schwerere Form dahin gebracht. Pocken treten dann einerseits unter den internierten Soldaten, aber auch bei der Bewachungsmannschaft auf. Aarau ist für die Unterbringung und für die Pflege von einer grösseren Zahl von schwer Erkrankten, so wie ich jetzt das gesehen habe, nicht wirklich vorbereitet gewesen. In Aarau gibt es in dieser Zeit noch kein Kantonsspital, sondern die grössere kantonale Krankenanstalt bzw. die einzige im Kanton in dem Stil ist in Königsfelden gewesen. Mhm. Das früherige Stadtspital, das hast du vielleicht schon gehört, in der frühen Neuzeit hat es im Sachserhaus, wo an der vorderen Vorstadt ist, ein Stadtspital gegeben. Das ist im 19. Jahrhundert in unserer Zeit schon lange nicht mehr in Betrieb. 1866, also kurz vor der Internierung, hat sich der Grosse Rat auch schon darüber beraten und beschlossen, ein neues Spital zu bauen. Passiert ist aber noch nichts. Wenn wir jetzt ein bisschen Quellen reingehen und uns anschauen, was wir eigentlich über die Pockenkrankheit und ihren Verlauf hier in Aarau wissen, stellen wir dann ein bisschen fest, wo dann die hingekommen sind und wie man mit denen umgegangen ist.
Ich habe ja auch von der letzten Folge ein bisschen mitgenommen, dass die Zeit so um 1870 auch eine war, wo gerade eben grössere Infrastrukturprojekte eher nicht so auf der Planungsordnung waren. Darum kann ich mir auch gut vorstellen, dass es dann vielleicht gerade schwierig war, eben gerade zum Beispiel ein Kantonsspital zu bauen. Aber du verratest mir vielleicht...
Ja, du nimmst jetzt das schon vorweg. Du hast ja gesagt, eben so die grossen Projekte, die entstehen eigentlich so gegen Ende 19. Jahrhundert, wie zum Beispiel ein Saalbau und so. Du wirst gesehen, auch das Kantonsspital Aarau wird in der Folge von dieser Geschichte dann seine Tore dann öffnen. Am Anfang entnehmen wir so den Gemeinderatsprotokoll aus dem Februar, dass man kranke Internierte direkt an andere Orte verbracht hat. Nämlich nicht auf Aarau, sondern zum Beispiel wird genannt Baden und Schinznach, nebst Königsfelde wahrscheinlich, wo ja das Spital ist. Baden hat das Bäderquartier, ist ein Kurort, Schinznach ebenfalls. Wahrscheinlich hat man dort gerade die Kurinfrastruktur noch benutzt, um bereits bekannte Krankheitsfälle zu pflegen. In Aarau sind dann aber bald darauf aber auch Soldaten krank gewesen, eben primär auch Pocken. Man hat für die Krankheitsfälle nicht wirklich eine Institution gehabt. Das heisst, man entspricht dann dem Antrag von der Sanitätsbehörde, dass man im Armenhaus in der oberen und unteren Kapelle davon ein Spital einerseits für die Schweizer Soldaten einrichtet, gleichzeitig aber auch kranke französische Soldaten im oberen Saal vom Armenhaus einquartiert. So das Protokoll. Allerdings will man dort nur eigentlich leichtere Erkrankungen. Mhm. Das Armenhaus, so wie es immer wieder genannt wird, weißt du vielleicht nicht, wo das ist. In dieser Zeit ist es Armenasyl oder das Armenhaus in Aarau, das ehemalige Kloster an der Golatti, wo heute ein Altersheim ist, wo im 18. Jahrhundert oder am Anfang 19. Jahrhundert auch noch als Fabrik genutzt worden ist. Und das Gebäude wird eigentlich zu einem Ad-Hoc-Spital. Und du kannst dir jetzt schon vorstellen, wie die Mischung rauskommt. Man konzentriert jetzt dort in dem Armenhaus kranke Internierte, kranke Schweizer Soldaten, die dort Bewachungsmannschaft sind. Es hat Betreuungspersonal in dem Haus. Das ist so, zum Krankheit unterbinden, nicht ganz eine einfache Ausgangslage. Mhm. Zudem liegt ja das Spital zumindest in der Stadt.
Ja, man hat ja eigentlich auch sonst kaum Platz gehabt, um auch die gesunden Internierten irgendwann unterzubringen, wo es warm war. Mhm. Da stelle ich mir schon auch als grosse Herausforderung vor, eben dann auch noch die Kranken an einem sauberen, warmen Ort unterzubringen.
Ja, und du hast ja schon geschildert in der letzten Folge, dass der Austausch zwischen den Internierten und der einheimischen Bevölkerung durchaus da war, zum Beispiel in den Wirtshäusern. Und es ist auch so, du bist mit Pocken auch vor Ausbruch der Krankheit schon ansteckend, also 1 bis 2 Tage. Das heisst, durch diesen Austausch wird das schon weitergereicht, bevor man überhaupt sieht, dass die Leute krank sind.
Da hat man in einem Protokoll, glaube ich, auch nachlesen können, dass sich der Stadtrat manchmal ein bisschen aufgeregt hat über die Offenheit von der Wirtshäuser, weil sie eben Angst hatten, dass dort vielleicht auch kranke Soldaten drinnen hocken, die das dann verbreiten.
Ja, genau, da habe ich nachher auch noch einen Eintrag dazu. In der gleichen Sitzung, wo das Spital genehmigt wird, kommt auch ein Engpass beim Pflegepersonal zur Sprache, weil offenbar will der Gemeinderat ein Gesuch an die Krankenanstalt Königsfelde stellen, ob man einen Mann und eine Frau zur Krankenpflegerausbildung schicken könnte, weil offenbar wirklich Betreuungspersonal gefehlt hat da. Ob es stattgefunden hat, die Ausbildung, da habe ich nichts mehr dazu gefunden, aber im April wird gemeldet, dass man 3 Schwestern aus Ingebol auf Aarau geholt hat. Das ist das Kloster, gar nicht mal davon aus, im Kanton Schweiz, wo man jetzt Frauen von dort auf Aarau geholt hat. Also man hat irgendwie müssen improvisieren, nicht nur bei der Unterbringung, sondern auch, wie man eigentlich ausreichend Sanitätspersonal hat. Und das ist einer und nicht der letzte Fall oder Moment in dieser Geschichte, wo es mich auch doch immer wieder ein bisschen an die letzten Jahre erinnert hat, an die Corona-Zeit, die wir erlebt haben. Mhm. Vielleicht hast du auch ähnliche Assoziationen noch im Laufe dieser Geschichte.
Auf jeden Fall, ja. Ich bin unangenehm daran erinnert.
Die Krankheit, die ist in dieser Zeit Ende Februar schon auf dem Vormarsch. Dort meldet auch der Stadtrat, dass schon 4 französische Soldaten gestorben sind. Auch Ende Februar meldet der Stadtrat, dass ein Speis wird, Ferdinand Renold, bereits abgeblattert und desinfiziert sei. Der hat seine Krankheit schon durchgemacht und muss darum eigentlich schon im Februar relativ früh an der Pocken erkrankt gewesen sein. Ab dann nehmen auch die Fälle unter den Aarauerinnen immer mehr zu. Man kann das so ein bisschen nachvollziehen, weil zur Kontrolle die Krankheitsfälle haben dem Gemeinderat bzw. dem Bezirksamt müssen gemeldet werden, dass die wissen, ja, wo sind denn die Kranken, wie viele haben wir, wie viele sind schon wieder gesund.
Und auch da bin ich jetzt gerade ein bisschen an Corona-Pandemie erinnert, weil dort hat es ja auch eine Zeit gegeben, wo man das hat müssen melden und das haben ja nicht alle gemacht, weil man gewusst hat, dass das auch Konsequenzen hat für einen. Da bin ich noch gespannt, ob das bei den Pocken auch so war.
Ich kann das jetzt schon sagen, ja, es hat der Stadtrat ist manchmal auch recht ungehalten gewesen, weil eben offenbar nicht alle Fälle ihnen gemeldet worden sind oder beziehungsweise erst, wo die Leute wieder gesund gewesen sind, dass sie übrigens jetzt wieder geheilt sind. Ja. Ja, ich glaube, es ist der Moment, um mal ein bisschen zu schauen, wie man mit diesen Erkrankten umgegangen ist. Und dazu würde ich dir schnell am Anfang so ein bisschen die Praxis vorlesen. Wieder von dem Bezirksarzt aus Baden, Herrn Nieriker, der in einem Heft über Pocken und Impfung von 1870 beschreibt, wie man mit diesen Pocken umgegangen ist und was man auch so ein bisschen gewusst hat dazu. Er sagt: Nicht nur am Körper der Variolösen, sondern an den Kleidern, Betten desselben findet sich der Ansteckungsstoff. In der Luft des Zimmers, ja des Hauses, in welchem der Kranke sich befindet. Besonders, wenn die Kommunikation dieser Zimmerluft mit den anderen Hausräumen erleichtert ist. Ja, es ist ein ganz erwiesenes, durch Tatsachen erhärtetes Ereignis, dass gesunde Individuen, ohne selbst krank zu werden, aus solchen Pockenhäusern die Krankheit weitertragen können, wenn sie keine Vorsichtsmaßregeln beobachten. Du merkst, gewisse Sachen stimmen natürlich mit diesen Tröpfli-Infektionen, wie das kann verbreitet werden. Wo er darüber ausgreift, ist, wenn er da von eigentlich die Übertragung in der Luft redet, also dass sogar der Luftaustausch im Haus zu einer Pockenübertragung führen kann. Wenn das so ein bisschen das Wissen war, nachdem man gehandelt hat oder wo man auch vielleicht den Leuten mitteilt hat, kann man sich aber vorstellen, wenn du hörst, hey, in meinem Haus hat es vielleicht einen Pockenfall und das kann durch die Luft mich anstecken, dass die Beunruhigung in der Bevölkerung relativ gross war.
Ja, ich finde es auch noch trotzdem bemerkenswert, die Analyse von dem Arzt, weil ich kann mich noch erinnern von der Malaria-Folge, die ich recherchiert habe, dass in dieser Zeit eigentlich noch der Glaube sehr verbreitet war, dass Erkrankungen und auch Ansteckungen nicht von Kontakt mit Krankheitserregern kommen, sondern dass es ein eigenes Verhalten im Lebensstil ausschlaggebend war für eine Krankheit. Oder so ist man davon ausgegangen. Und darum sind eben auch die Höhenkliniken zum Beispiel so beliebt gewesen, wenn man gedacht hat, ja, wenn man einfach an der Höhe ist, wo die Luft rein ist und sich ruhig im Bett verhält, ein bisschen wandern, dass man dann nicht krank wird. Mhm. Und darum finde ich es eigentlich noch bemerkenswert, dass dann gleich man schon gewusst hat, hey, nein, das ist...
Es gibt da einen Stoff, oder er nennt es ja auch ein Virus genau, also es gibt etwas, wo man da weitergeben kann und wo zu Ansteckungen führt. Das ist völlig richtig und man muss ja sagen, in dieser Zeit, Viren und Bakterien sind noch nicht beobachtet. Also eben, es gibt dort auch noch so ein bisschen Pluralität von Erklärungen in der Medizin. In dem Sinn eigentlich gar nicht so weit weg von dem, wie wir es vielleicht heute auch würden machen. Die Konsequenz war darum eigentlich auch gewesen, dass man die Kranken isoliert, was man dann auch in Aarau angewendet hat in dieser Zeit. Vielleicht mal zuerst, was man über Bourbaki-Soldaten und die Kranken unter ihnen weiss. Bis zum 20. März, also über das Abreisedatum der Soldaten aus, hat man es, so wird es im Protokoll genannt, das hiesige Blatternspital, also das Armenhaus, gehe ich mal davon aus, von der Ortspolizei und der Armee bewachen lassen. Da haben immer Polizeisoldaten und Ortspolizisten zusammen Bewachung gemacht, im täglichen Wechsel. Man hat dort die bewachenden Soldaten angewiesen, Zitat, die Wirtschaften auf dem Schachen wie im Inneren der Stadt genau zu beaufsichtigen, damit sie nicht von kranken oder genesenden Franzosen besucht werden. Mhm. Also offenbar scheint das eine Gefahr zu sein, dass sogar Leute sich wieder aus dem Spital entfernt haben, um unter Leute zu gehen und darum die Bewachung nötig war. Das ist nicht das einzige Problem. Auch die Behörden haben offenbar so ein bisschen mit dem sachgerechten Umgang mit erkrankten Internierten zu kämpfen gehabt. Am 7. März sind nämlich offenbar 17 blatterkranke Internierte mit der Eisenbahn transportiert worden. Das ist in diesen Protokollen nachher erhalten, weil es eine Untersuchung von der Kantonspolizei dazu gegeben hat, damals. Dort wird dann aber im Gemeinderat im April gemeldet, dass der Transport korrekt verlaufen war und die Internierten mit einem eigenen Waggon am Zugende transportiert worden ist, sodass es eigentlich keine Gefahr für eine Ansteckung gegeben hat. Aber eben, man hat da die Leute offenbar auch verschoben, wahrscheinlich in andere Anstalten verbracht, wie auf Königsfelden, Baden oder Schinznach. Auch der Umgang mit den Verstorbenen in Aarau scheint nicht immer über alle Zweifel erhaben gewesen zu sein. Offenbar ist es aus der Bevölkerung und auch in den Medien zu Klagen gekommen, dass man internierte Soldaten, aber auch Schweizer Wehrmänner, Zitat, sang- und klanglos, Zitat Ende, beerdigt hat.
Mhm.
Der Gemeinderat hat dann in seiner Sitzung die Schuld auf die Militärbehörden geschoben, in der, auch wieder Zitat, Konfusion herrsche. Also offenbar nicht klar, wer ist zuständig auch für die Beerdigung und wie schnell muss das gehen. Der Gemeinderat erklärt, dass nämlich durch die Konfusion und vielleicht unklare Zuständigkeiten hat sich die Ausstellung der Totenschein sehr verzögert, sodass offenbar auch an Typhus Verstorbene bis zu 3 Tagen einfach liegen geblieben sind, bevor sie beerdigt worden sind. Also auch etwas, was nicht gerade förderlich ist für eine gute Gesundheitsprävention.
Ich habe das auch gelesen und es hat mich auch noch überrascht, dass die Klagen von der einheimischen Bevölkerung gekommen sind. Und ich mir auch kann vorstellen, dass dort wieder ein bisschen Mitleid mitgespielt hat, oder? Dass man irgendwie auch sieht, dass die Soldaten, die ja schon so viel gelitten haben und die dann verstorben sind, dann quasi einfach verscharrt werden, dass man da einfach wieder Mitleid gehabt hat.
Ja, also ich bin auch auf Fälle in der Zivilbevölkerung noch gestossen, wo man das auch gemacht hat. Also dass wirklich auch Beerdigungsveranstaltungen in einem kleinen Rahmen stattfinden und nicht gross zelebriert worden sind. Aber das hat offenbar ja den Leuten ist bei ihnen nicht gut angekommen. Insgesamt sind 29 von 55 kranken Internierten in Aarau verstorben, so zumindest berichtet der Fontaine Borchel. Die Todesfälle haben aber auch noch lange nach Abzug von den Internierten aus Aarau stattgefunden. Also wer krank war, ist noch länger als Aarau geblieben. Gemäss seiner Liste, wo er alle 29 mit Namen auch erwähnt und Todestag, ist der letzte Internierte, der Mathieu Tourviel aus der Ardèche, am 30. April gestorben. Über einen Monat, nachdem eigentlich keine Soldaten mehr in Aarau waren. In Aarau war das aber noch nicht das Ende der Pocke. Und ich würde dir jetzt auch noch ein bisschen erzählen, wie das in der Bevölkerung umgegangen ist. Auch unter der Zivilbevölkerung kursiert das Pockenvirus schon im Februar. So richtig um sich greifen, so zeigen es zumindest Protokoll vom Stadtrat, wo ja die Fälle gemeldet werden, tut es dann auch vor allem ab März und April. Möglicherweise eben gerade durch den Kontakt auch zu infizierten Soldaten oder Wehrmännern, die das weitergegeben haben, vielleicht aber auch durch heimgekehrte Soldaten. Im Februar erkrankt eine Bewohnerin im Armenhaus, möglicherweise eben durch den Kontakt. Was der Gemeinderat anordnet, tönt immer gleich. Wenn du die Protokolle auch gelesen hast, ist eigentlich immer gekommen, dass die Fälle so gehandhabt werden, dass der Gemeinderat anordnet, dass die Personen abgesperrt werden durch die Polizei, also dass die Menschen bei sich daheim in einem Zimmer isoliert werden, wo sie dann je nachdem von ihren Angehörigen müssen versorgt werden und die das müssen sicherstellen, dass die ihr Zimmer nicht verlassen. Die Fälle werden dann der Behörde gemeldet und die Polizei muss das dann regelmässig kontrollieren, dass das eingehalten wird. Bis sie dann eben am Schluss genesen sind und da kommt dann einmal die Meldung, dass sie eben jetzt abgeblattert, also die Pocken verheilt und sie desinfiziert werden, dass eben keine weitere Ansteckung mehr kann stattfinden.
Das finde ich noch spannend im Vergleich zu der Betreuung und Versorgung der Internierten, weil dort ja sehr viel freiwillige Arbeit geleistet worden ist. Man hat ein Hilfskomitee gegründet, um Spenden zu sammeln. Und da ist jetzt aber doch eher der Staat, der auch versucht durchzugreifen und wo jetzt nicht Sachen versucht, dem Zufall zu überlassen. Aber wenn da die Polizei auch noch zur Bewachung aufgeboten wird.
Gut, ja, das ist natürlich auch gehört in dem Sinn zu seinen Aufgaben, also so die Seuchenbekämpfung zum Beispiel. Die Praxis von der Isolation von dem Aarauer innen bei sich daheim, das scheint nicht so richtig funktioniert zu haben. Ein Beispiel ist Geschichte von der Tochter von einem Johann Reinhold Wildi. Die ist an der Platte erkrankt und wo das gemeldet wird, schliessen die Behörden daraus, dass offenbar früher Erkrankte in dem Haushalt von ihr nicht ordnungsgemäss isoliert worden sind. Also wenn da in der Hausgemeinschaft das weitergegeben worden ist, ist das für den Gemeinderat auch ein Hinweis gewesen, dass man das nicht ordnungsgemäss gemacht hat. Und der Gemeinderat droht dann der Familie mit der Schildwache vor dem Haus, wenn das nicht besser befolgt wird.
Mhm. Was ja auch wieder ein bisschen gefährlich ist, weil wenn man so Drohungen erzeugt, man da vielleicht ein bisschen mehr Misstrauen, dass man es dann erst recht nicht meldet, wenn sich jemand erkrankt.
Genau, das ist das andere, oder wenn noch mehr Druck kommt. Anfang April gibt es dann, weil die Leute wahrscheinlich wirklich Mühe haben und eine Angst, wenn sie Krankheitsfälle in ihrem Haus haben oder in der Familie, dass Gesuch eintreffen bei der Kommission vom Armenhaus, dass man eben erkrankte AarauerInnen auch in die Armenanstalt, wo ja die Soldaten auch liegen, aufnehmen würde. Zum Beispiel ein aus dem Militärdienst zurückgekehrter Schweizer Soldat Vogt aus Aarau, der hat da angefragt. Und die Kommission hat dann trotz Bedenken, eben weil er auch Soldat war, ihm die Aufnahme im Blatternlokal im Schachen gewährt. Und die Spitalsituation ist noch schwierig. Ich habe jetzt immer dir erzählt von dem Armenhaus und um das dreht sich auch viel. Da wird jetzt noch ein Blatternlokal im Schachen genannt. Es könnte sein, dass da auch das Armenhaus gemeint ist, wo ja das Soldatenspital eingerichtet ist. Aber möglicherweise ist das sogar ein tatsächliches Lokal oder Gasthaus, wo man vielleicht zeitweise für die Unterbringung von Kranken umfunktioniert hat. Dann der Wirt Egloff aus dem Schachen hat später der Gemeinde eine Rechnung für die Verköstigung von dem zurückgekehrten Vogt gestellt. Und der Gemeinderat hat dann die Rechnung der Eidgenossenschaft weitergeleitet, weil ja der Vogt im Dienst krank war. Also, für mich gibt es noch zwei Möglichkeiten. Entweder hat es vielleicht wirklich zeitweise in Gasthöfen auch so spontane Unterbringungen gegeben. Oder der Wirt ist vielleicht einfach wirklich für die Verpflegung gezahlt worden von den Internierten oder von den Kranken, die im Armenhaus waren. Wäre beides denkbar, aber ein wirkliches Spital gibt es nicht. Also man muss wirklich halt schauen, wo man die Leute unterbringt. Dass man wirklich auch keinen Platz gehabt hat, zeigt das Verhalten von Behördenseite für Gesuche um Aufnahme im Armenhaus von Zivilisten. Man hat auf die eigentlich grundsätzlich nicht eingetreten. Gleichzeitig hat man dann in dieser Zeit auch, so entnimmt man das Protokoll, neue Lokalitäten gesucht für eine sogenannte Absonderungsanstalt, weil man auch gemerkt hat, die bisherige Praxis ist nicht eine Ideallösung. Im Lauf vom März, April eben kann man feststellen, dass Hausgemeinschaften nah dies nah an den Pocken erkranken. Es gibt zum Beispiel den Fall vom Uhrmacher Fisch, wo er zuerst genannt wird, kurz darauf aber dann auch seine Frau und Dienstmagd, die bei ihnen arbeiten, wo alle an den Blattern erkranken. Auch Kinder von zum Beispiel einem Regierungsrat Künzli sind an den Blattern erkrankt. Und die Situation verschärft wurde, ist offenbar auch von AarauerInnen, die von auswärts heimgekommen sind in dieser Zeit. Ein Fall, der immer wieder genannt wird in dem Protokoll, ist der von einer Maria Haberstock. Die kommt Anfang April offenbar schon krank mit dem Zug aus Basel auf Aarau. Und der Gemeinderat vermutet dann, dass sie abgeschoben worden ist. Ob das stimmt, kann ich dir nicht sagen, aber es wäre durchaus denkbar, dass Gemeinden auch froh gewesen sind, wenn sie Leute losgeworden sind, die nicht zu ihrer Bürgerschaft gehören. Mhm. Auch ein Johannes Reinhold, ein Pintenwirt, ist aus Neuenburg auf Aarau zurückgekommen und ist dann verantwortlich gewesen, offenbar für Ansteckungen in seinem eigenen Haus und in der Armenanstalt. Möglicherweise, weil er von Neuenburg kommt, ist der im Militärdienst gewesen und jetzt zurückgekommen, hat vielleicht in Neuenburg Soldaten von der französischen Armee betreut, sich angesteckt und dann das auch gerade als eigenen Herd auf Aarau gebracht.
Also das heisst, da kann man jetzt schon sagen, dass Pocken eigentlich jetzt eben nicht mehr die Krankheit war in dieser Zeit, die zwar da ist, aber nicht sehr präsent, sondern dass sich schon deutlich mehr Fälle entwickelt haben.
Auf jeden Fall, ja.
Wahrscheinlich eben wegen der Mobilität, die durch die Internierung stattgefunden hat.
Genau, es ist wirklich dort eine Epidemie, die Aarau trifft. der Versuch von der Behörden, relativ streng die Isolation durchzusetzen von den Leuten und auch das Armenhaus grundsätzlich nicht zu öffnen für Zivilisten, führt auch zu teilweise recht bedrückenden Szenen, wo man in dem Protokoll vom Stadtrat findet, wo den solchen Fall hat müssen behandeln. Einer, den ich jetzt dir rausgesucht habe, ist der Fall von einer Crescentia. Die ist Dienstmagd bei einem Herr Wirz gewesen, oder bei der Familie Wirz. Und die Familie Wirz richtet sich an den Gemeinderat, wünscht, dass man die Dienstmagd ins Armenhaus aufnimmt. Die sei nämlich jetzt krank, liege im Zimmer vom ersten Stock gegen hinten zum Gang. Und von dem, der Gang werde von der ganzen Familie und ca. 10 Angestellten benutzt. Niemand in der Familie will jetzt mehr den Abwartsdienst machen und die Magd auch versorgen, sodass jetzt die Frau Wirz das möchte. Und die Familie sei in grosser Angst, sich anzustecken bei ihrer Dienstmagd. Und darum hat dann Frau Wirz bei der Armenkommission um Aufnahme im Armenhaus ersucht. Das ist aber abgelehnt worden. Und der Herr Wirz hat darauf aber dann in einer, Zitat, herben Zuschrift, das Gesuch von seiner Frau dann nochmal wiederholt, ist aber wieder abblitzt. Also, die Aufnahme im Armenhaus erfolgt wirklich nur teilweise in Notsituationen. Zum Beispiel bei einer Witwe Plus, die hat an der Milchgasse gewohnt, zusammen mit 2 Kindern im Alter von 11 und 12, und zwar im gleichen Zimmer. Also die Wohnverhältnisse sind relativ beengt gsi. Mhm. Sie wird sicher auch nicht auf Rosen bettet gsi, sie in dieser Zeit. Sie steckt sich mit der Pocken an und wird dann aufgrund von der Lebensverhältnisse, wo sie drin ist, im Armenhaus untergebracht. Dort wird das gestattet. Die Kinder von ihr werden daher ja auch nicht mehr versorgt und der Gemeinderat beschließt dann zum Beispiel auch, dass man den Milchbedarf der Kinder mit der Kirchensteuer zahlt. Mhm. Also dort in diesen Fällen ist dann die Gemeinde eingesprungen, um die Unterstützung der Kinder, die mit dem sind sonst keine Aufsichts- oder Betreuungspersonen gehabt hat, dass der sichergestellt ist, während jetzt eben die Witwe ins Armenhaus gekommen ist.
Stell mir das schon noch schlimm vor, gerade eben, weil wenn man es jetzt mit heute vergleicht, die hygienischen Zustände sind dann auch noch nicht so gewesen. Also, dass man jetzt, Kanalisation hat man zwar gehabt, aber jetzt wahrscheinlich nicht gerade in jeder Wohnung ein WC. Mhm. Und eben Leute, die im gleichen Zimmer wohnen, dann hat man auch nicht immer ein Migros oder ein Coop vor der Haustür gehabt, wo einem hat jemand das Essen bringen können. Also, es ist schon noch eine rechte Herausforderung, so eine Krankheit zu überstehen und die Hygiene irgendwie aufrechtzuerhalten.
Mhm. Genau. Also, erstens das und eben auch die Lebenssituation. Du hast ja geschildert, eben viele von diesen Familien in Aarau, ein Grossteil lebt in Armut. Es ist nicht eine reiche Stadt oder ein reicher Ort, wo da grosser Wohlstand ist. Das heisst, da sind die Leute doch eben jetzt wie so eine Witwe, die alleinerziehend und selbst irgendwie muss über die Runde kommen. Für die ist das eine riesige Katastrophe, oder? Mhm. Auch mit der Ungewissheit, dass die Pocke ja auch Opfer fordert. Entweder Tod oder die Folgeeinschränkungen, die du hast können, davon tragen. Wie gross die Angst ist, zeigt nicht nur das Beispiel vom Herrn Wirz, sondern zum Beispiel auch, wird die Tochter von einem Johann Jakob Hunziker im Armenhaus aufgenommen, weil der Vater die Verpflegung von der Tochter verweigert hat, wo sie an der Pocken erkrankt ist.
Also, wieso das? Einfach aus Schutz.
Sehr wahrscheinlich auch aus Angst, mhm, sich anzustecken. Mhm. Und der ist dann selber aber noch an den Pocken erkrankt. Später ist dann auch ins Armenhaus gekommen. Aber eben, so die, es sind ja in dem Protokoll vom Stadtrat eigentlich immer kurze Notizen. Das heisst, genauere Ausführungen hat man nicht. Aber man kann sich vorstellen, dass er einfach, ja, sich nicht mehr hat können dazu überwinden, mhm, da die Betreuung zu übernehmen. Jetzt in dem Fall ist noch interessant, auch in dieser Zeit, es kommen da administrative Aufwände teilweise noch auf Behörden zu, weil der Johann Jakob Hunziker sei von Unterkulm und in Fällen von Erkrankten, die nicht Aarauer Bürgerinnen oder Bürger waren, sondern von anderen Gemeinden und vielleicht auch einfach gewohnt und gearbeitet haben, dort hat der Stadtrat dann mit den Heimatbehörden von diesen Leuten Kontakt aufgenommen um ihnen die Rechnung für Arzt, Betreuung, Pflege und so weiter zu stellen. Also wir hatten das Geld jeweils bei den Heimatbehörden eingetrieben. So im Positiven kann ich dir vielleicht sagen, eben, dass viele offenbar wieder genesen sind, auch die Witwe Plus zum Beispiel, auch der Hunziker Vater und seine Tochter. Es gibt auch tragische Todesfälle, zum Beispiel das Kind von dem heimgekehrten Soldat Vogt, den ich genannt habe, der sich dann auch angesteckt hat, das ist dann an der Pocken gestorben. Mhm. Die wenigen Beispiele, die ich dir jetzt ein bisschen erzählt habe, zeigen, finde ich, sehr eindrücklich und auch durchaus bedrückend, was für Angst offenbar da unter Angehörigen geherrscht hat, auch bei den Behörden das Bemühen, da möglichst können oder zu reagieren, aber irgendwie auch den Weg zu finden zwischen Durchsetzen von Anordnungen oder eben grosszügig zeigen, wenn es da eben um Aufnahmen zum Beispiel ins Armenhaus geht. Über die genauen Zahlen von diesen Pockenkranken in den Jahren 1870-71 habe ich nichts Richtiges gefunden. Keine grössere Übersicht, wo mal aufgelistet ist, wie viele sind eigentlich krank geworden in Aarau, wie viele sind gestorben, genesen. Es gibt aber ein Verzeichnis für die Blatterenkranke im Bezirk Aarau für das erste Halbjahr 1872, also ein Jahr später. Und dort sind vom Januar bis in Juni nur 3 Personen im Bezirk Aarau an der Pocken erkrankt. Das heisst, wenn man die Einträge in den Protokoll vom Gemeinderat vergleicht mit diesen 3 Fällen, die da vom Bezirksamt für 1872 genannt wird oder auch mit den Fällen vorher dran, ist das schon eine grosse Zunahme gewesen. Mhm. Wie schwerwiegend die Epidemie dann tatsächlich ist oder vielleicht auch einfach eben vor allem auch so ein bisschen Angst gewesen ist, zeigt auch ein Artikel in den Aarauer Nachrichten über die Situation in Singen. Dort schreibt der Aarauer Nachrichten am 29. April: Um der Weiterverbreitung der hier herrschenden Blatternkrankheit nach Kräften entgegenzuwirken, hat der löbliche Gemeinderat die Handhabung der nötigen Schutzmittel anbefohlen, sodass der baldige Abzug dieses unwillkommenen, hier sonst seltenen Gastes zu hoffen ist. Die Krankheit grassiert übrigens hier nicht in dem Maße, wie die Sage in vielen umliegenden Ortschaften herumgeboten wird. Man macht hierbei, wie bei vielen anderen Anlässen, aus der Mücke ein Kamel.
Ja, aber kann man irgendwie auch noch nachvollziehen, oder, dass die Angst ein Stück weit berechtigt war und dass man dann...
Dass das dann auch manchmal wirklich noch aufgebläht worden ist und wie viel jetzt schon, ich habe noch gehört, die sind auch krank und so. Mhm. Ja. Vielleicht ist es auch so ein bisschen etwas von Seiten der Behörden, dass man da ein bisschen Panik verhindern oder Angst verhindern, aber möglicherweise ist es je nach Ort tatsächlich weniger schlimm gewesen, als vielleicht die Leute das Gefühl hatten. Vielleicht noch so als mögliche Erklärung, dass es in gewissen Bezirken schlimmer war als in anderen. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, es hat Impfungen gegeben. Und auch bei uns haben Impfungen stattgefunden. Zum Beispiel hat der Bezirksarzt Widler aus Aarau mehrfach dann auch in den Aarauer Nachrichten zur Impfungen aufgerufen und hat in diesen Aufrufen in der Zeitung auch gerade noch ein bisschen Aufklärung betrieben, weil es auch in dieser Zeit Impfgegner gegeben hat, wo grosse Vorbehalte offenbar hatten gegenüber den Pockenimpfungen oder vielleicht auch Anhänger waren, von man soll die Pocken durchmachen. Ich kann dir einfach dazu auch den Aufruf vorlesen. Zum Beispiel am 5. April 1871 in der Ausgabe der Aarauer Nachrichten. Zitat: Impfung. Freitag, den 7. April, nachmittags 2 Uhr im Kantonsschulgebäude. Die Pocken regieren, wenn auch in mäßigem Grade in der Gemeinde und in der Umgegend. Wehe den ungeimpften Kindern, wenn die Seuche über sie kömmt. Tod, Blindheit, im besten Falle lebenslängliche Verunstaltung warten ihrer. Nur der Unverstand sträubt sich gegen die Impfung. Für die Impfgegner kurz Folgendes. Erstens. Allerdings leistet die Wissenschaft Garantie für die Schutzkraft der Impfung während einer bestimmten Reihe von Jahren. Dann muss aber eine Wiederimpfung stattfinden, um gänzliche Schutzkraft zu garantieren. Zweitens. Die Wissenschaft garantiert im Allgemeinen für die Unschädlichkeit des Impfens. Allerdings kann eine unreine Lanzette oder die Lymphe eines kranken Kindes Schaden bringen. Allein der Arzt muss eben vorsichtig sein. Ich leugne nicht, dass bei zarten, skrofulösen Kindern die Impfung auch mit gesundem Stoff, auch mit Kuhlymphe, zuweilen vorübergehende Krankheitserscheinungen hervorbringt, die übrigens, wenn kein anderes Leiden im Spiel ist, mit Gesundheit endigen. Ich hatte das jetzt nicht genug, dass wir noch Impfbefürwortung und so das Fass auftun, aber man sieht ein bisschen, wie da durchaus auch probiert worden ist, die Leute überzeugen, ob sie in Aarau schon sehr gut geimpft gewesen sind im Vergleich zu anderen Orten, kann ich dir nicht sagen.
Ja, und spannend ist, dass die Argumentation jetzt, abgesehen von der Sprache, die verwendet wird, eigentlich recht einem bekannt vorkommt.
Mhm. Ja, also hat mich auch eben wieder erinnert an vor ein paar Jahren. Was allerdings möglich kann sein, ist, dass vielleicht im Bezirk Aarau tatsächlich besser geimpft war, weil ja 1872 nur noch 3 Fälle da waren, oder vielleicht weil es da so gerade als erstes und grösser ausgebrochen ist und irgendwie dann durchsucht war. Wenn man andere Bezirke 1872 anschaut, dort liegen die Fallzahlen noch höher. Zum Beispiel in Lenzburg oder im Bremgarten gibt es zwischen 10 bis 20 Fälle im ersten Halbjahr. Also es gibt da wirklich lokale Unterschiede, darum auch sehr schwierig, das da verallgemeinern zu können. In der Langzeitwirkung haben der Umgang mit deren Pocken Diskussionen angestoßen. Vor allem auch für geeignete Unterbringungsmöglichkeiten. Was machen wir in Zukunft? Weil kurz darauf runter, es ist auch Cholera wieder ausgebrochen, Pocken sind auch immer wieder auftreten. Und so hat man in den 1870er offenbar neue Unterbringungsmöglichkeiten gesucht für Erkrankte. 1871 entsteht dann auf Betreiben vom Gemeinderat der Kommission zur Planung von einer geeigneten Unterbringung. Und im Staatsarchiv habe ich dann noch Hinweis gefunden, dass man 1876-77 tatsächlich ein Absonderungshaus geplant hat für Typhus, Cholera und Pocken-Patienten in Aarau. Am Ziegelrhein hat das sollen errichtet werden oder hat man das in Angriff genommen. Man weiss von dem, weil das eine rechte Diskussion ausgelöst hat, offenbar. Mhm. Vor allem hat es Druck gegeben von der Firma Kern, wo ja auch im Schach beheimatet war, wo dagegen eingewendet hat, dass die Absonderungsanstalt nur wenige Meter, 45 Fuß insgesamt, von der eigenen Fabrik weg war und Kern sich gesorgt hat um die Gesundheit der eigenen Arbeiterinnen. Man hat darum auch Eingaben gemacht bei den Behörden gegen die Absonderungsanstalt. Auch von Anwohnerinnen und Anwohnern hat es Einsprachen gegeben, sodass man dann Abklärungen getroffen hat und sich überlegt hat, wie ist es dann Gefahr fürs Wohnquartier dort, wenn man dort so eine Isolationsstation baut. Man hat Expertengutachten eingeholt, ob man dann wirklich ausschliessen kann, dass keine Gefahr für die Arbeiter von der Firma Kern besteht oder für die Leute dort. Und offenbar ist das Gutachten nicht zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen, sodass man, so wie es ausgesehen hat, oder soweit ich das aus diesen Unterlagen auch schliessen konnte, keine Absonderungsanstalt gemacht hat.
Ja.
Was ich dann gefunden habe, ist noch vom Jahr 1918, gibt es offenbar im Staatsarchiv einen Pachtvertrag zwischen Zur und Aarau für ein Absonderungshaus im Brückelfeld, wo dann aber wahrscheinlich im Zusammenhang mit der spanischen Grippe eingerichtet worden ist. Meine Geschichte zur Pockenepidemie in Aarau könnte jetzt eigentlich an dieser Stelle fertig sein. Ich möchte aber eigentlich mit etwas Schönem enden, oder so ein bisschen den Ausblick in die Zukunft oder in die Gegenwart noch machen. Darum würde ich dir gerne noch von einer Person erzählen, deren ihre Biografie sehr eng auch mit dem Deutsch-Französischen Krieg, mit den Pocken und der Aarauer Gesundheitsversorgung zusammenhängt.
Bin ich gespannt.
Bist du noch dabei?
Ja, sicher.
Okay. 1850 ist in Küttingen ein Bub namens Heinrich auf die Welt gekommen. Sein Vater war Dorfschullehrer und bereits an der Pocken gestorben, wo der Bub 2-jährig war. Der Heinrich hat nachher in Aarau Kanti besucht, hat dann aber die Matur in Zürich fertig gemacht und abgeschlossen und ist dann nachher auf Deutschland, auf Heidelberg, studieren, wo er war, wo der deutsch-französische Krieg ausbricht.
Okay.
Er nutzt dann auch die Gelegenheit für praktische Ausbildung im Krieg, in der Chirurgie, und hat sich dann im Dienst von der deutschen Armee in die Feldlazarette begeben von Wörth und Nancy, hat dort auch Schlachten teilgenommen als Sanitätspersonal. Er kommt dann vor dem Kriegsende 1871 in die Schweiz zurück, widmet sich dann im Auftrag vom Kanton Bern einem Kampf gegen die Pocken in dieser Zeit. Er führt nämlich Impfungen im Berner Jura durch und leistet nachher in Bern selber Dienst in Notlazarett für Typhuskranke. Also er ist da voll involviert. Nach Abschluss von seinem Staatsexamen 1872 lässt er sich in Aarau in eigener Praxis nieder. Auch seine Biografie zeigt, dass in dieser Zeit ein wirkliches Spital zu Aarau gefehlt hat. Er hat nämlich in seinem Privathaus operiert am Anfang und hat dann erst auf eigenes Betrieben hin in den Räumlichkeiten vom Armenhaus Operationsmöglichkeiten bekommen. Das Armenhaus war offenbar wirklich so das Einzige, ja, wo man irgendetwas drin machen konnte. Was ihm dann auch gestattet worden ist. Pocken spielt dann in dieser Zeit weniger eine Rolle in seinem Leben, weil er vor allem eine Kapazität in der Chirurgie wird. Er widmet sich da vor allem der Kropfentfernung oder zum Beispiel auch Schussverletzungen, macht er Forschung dazu. Mhm. Bezüglich Pocken bleibt er jedoch, so viel man weiss, das Leben lang ein Verfechter von der Impfung, wahrscheinlich auch aufgrund von seiner persönlichen Geschichte. Warum ich dir aber die Geschichte erzähle? Der Bub Heinrich heisst mit vollem Namen Heinrich Bircher. Und in seinem Leben kommt er jetzt an mehreren Punkten mit der Gesundheitsversorgung da im Aargau und in Aarau in Kontakt und wird zu einem Vorkämpfer für ein modernes Spital.
Ja.
Er verfasst dazu auch Denkschriften für den Grossen Rat, wo er Organisation und Gestaltung von so einem modernen Spital skizziert. Und der Grosse Rat beschließt dann den Bau 1882 in Aarau. Mhm. Und 1887 wird dann das KSA mit 9 Pavillons, die getrennt sind voneinander, gegründet. Und der Heinrich Bircher, der im deutsch-französischen Krieg teilgenommen hat, wo Pockenkranke versorgt hat, 1871, wird Mitgründer und erster Direktor vom KSA,
okay, ja,
in Aarau.
Ich finde es spannend, wie da viele Sachen zusammenkommen. Wir haben eigentlich eine von unseren allerersten Folgen über die Hebammen gemacht, wo ja auch nachher ein Trakt die Frauenklinik geworden ist von dem KSA. Mhm. Dann in dieser Folge eben über die Malaria haben wir viel zu der Behandlung und zu der Entwicklung von Krankheitsforschung besprochen. Und dann noch der Name Bircher. Ich weiss gar nicht, ist der irgendwie verwandt mit dem Bircher Benner, der das Birchermüsli im 19. Jahrhundert erfunden hat?
Nein, aber wir haben schon mal Erfolg gehabt von einem Herr Bircher, der auch Arzt war am Kantonsspital und der dann im Zweiten Weltkrieg eine Ärztemission an die Ostfront geleitet hat, auf Seite vom nationalsozialistischen Deutschland. An den magst du dich vielleicht erinnern.
Genau, ja.
Das ist der Sohn vom Heinrich, okay, Bircher. Ja, okay. Das sind sogar noch eine familieninterne Entwicklung, die da mit dem KSA verbunden ist.
Okay.
Genau. Aber jetzt mit dem letzten Schritt von der schwierigen Gesundheitsversorgung zur Zeit von der Pocken 1871 hin zum Kantonsspital, wo ja bis heute Aarau auch mitprägt und ein Teil da ist, tun ich jetzt, glaube ich, definitiv schliessen. Auch unsere Miniserie, ja, zu der Internierung von der Bourbaki-Armee, wie du gesagt hast, wir haben, glaube ich, wirklich sehr viel jetzt abdeckt. Und ich hoffe, wir haben da nicht nur viel Neues können erzählen unserem Publikum, sondern auch gut unterhalten.
Ja, also ich war sehr unterhalten gewesen. Danke vielmals für deine Geschichte. Wenn ihr Rückmeldungen habt, schreibt uns doch auf Instagram Geschichten aus Aarau Podcast oder ein Mail geschichten.aus.aarau@gmail.com. Wir würden uns natürlich auch wundern, ob ihr das cool findet, so eine Miniserie zu machen. Wir können uns das auch vorstellen, irgendwann mal wieder zu machen. Aber jetzt, glaube ich, die nächste Folge machen wir wie gehabt weiter, wo wir einfach eine Geschichte aus Aarau zu irgendeinem Thema erzählen, wo ich dann wieder an der Reihe bin.
Ich glaube, es ist auch mal gut, wieder in alte Bahnen zurück, weil ja, es ist zwar spannend, so ein Thema mal wirklich in die Tiefe zu beleuchten und in die Breite zu gehen, aber so wechselnd gibt wahrscheinlich schon wieder ein bisschen mehr Vielfalt auch in unser Programm.
Gut, danke vielmals Simon und bis zum nächsten Mal.
Danke vielmals auch unseren Zuhörenden und dir auch Manuel, alles Gute, tschüss.